Willkommen zu Hacker News täglich, dem Podcast von Brie. Ich bin Lena Vogel.
Und ich bin Felix Hartmann. Heute schauen wir uns an, ob KI-Modelle wirklich aus den richtigen Gründen schlussfolgern oder nur Muster bedienen.
Außerdem, Manifest schaltet den eigenen LLM-Router nach 3 Monaten Evaluierung wieder ab, Tailscale veröffentlicht eine detaillierte Sicherheitsanalyse und Moonshot trainiert Kimi mit 2.0.000 NVIDIA-Chips, die Alibaba bereitgestellt hat.
Dazu Energy Drinks auf dem Prüfstand, ein großer Java-Meilenstein, Ungarns AKW mit Donauproblemen und Arch Linux mit Aua-Änderung. Fangen wir an.
Bleiben wir bei dem, was im Inneren der Modelle passiert oder passieren könnte. Quanta Magazin hat einen Beitrag veröffentlicht, der eine ziemlich grundsätzliche Frage stellt. Reasoned KI wirklich aus den richtigen Gründen oder kommt sie nur zufällig zum richtigen Ergebnis?
Das ist die Frage, die Melanie Mitchell umtreibt. Sie sagt, Menschen reagieren auf Sprache extrem stark mit Vermenschlichung. Das ist einfach unsere Art, wie wir ticken. Wir können gar nicht anders.
Und das zeigt sich dann in der Sprache, mit der wir über diese Modelle reden. In der Hacker-News-Diskussion hat der Kommentator Baxter dafür einen ziemlich treffenden Begriff geprägt: Wishful Mnemonics.
Wishful Mnemonics. Eine Mischung aus griffiger Abkürzung und willentlicher Ungläubigkeit. Baxter meint das gar nicht abwertend. Neue Forschung, sagt er, braucht oft genau diese Haltung. Und es bedeutet auch nicht, dass KI-Schlussfolgern nicht funktioniert.
Aber der Wishful-Anteil, der bleibt trotzdem sehr wirkmächtig. Begriffe wie LLMs, Gedankenketten, Thinking Tokens, alles Wishful Mnemonics, sagt Baxter, fast wie manifestieren mit einem Informatikdreh.
Und Baxter gibt auch ganz offen zu, jedes Mal, wenn er LLM-Output liest, stellt er sich automatisch eine sprechende Person vor. Das passiert einfach, obwohl er ganz genau weiß, dass da keine ist.
Ein anderer Nutzer vor Hacker News wirft in dem Thread noch eine weitergehende Frage auf. Sollte sinnvolle Gesetzgebung von kommerzieller KI nicht verlangen, dass, und da bricht der Satz ab. Die Diskussion bleibt also offen.
Was man mitnehmen kann: Die Art, wie wir über KI reden, prägt auch, wie wir über ihre Fähigkeiten denken. Die Begriffe, die wir wählen, sind mächtiger, als uns oft bewusst ist. Apropos Begriffe, die mächtiger klingen, als sie sind: LLM-Router. Manifest hat seinen eigenen nach 3 Monaten Evaluierung wieder eingestellt.
Der Blogbeitrag dazu trägt den etwas selbstironischen Titel: Everyone is building LM Routers, we deprecated ours. Und die Begründung ist ziemlich ernüchternd.
Das Kernproblem: Die vermeintlichen Kosteneinsparungen und Leistungsverbesserungen beruhten zum Teil auf trügerischen Benchmarks. Da wurden Router und Modelle separat bewertet. Und in der isolierten Betrachtung sieht natürlich alles viel besser aus.
Dazu kommt die zusätzliche Latenz. Jeder Routing-Schritt kostet Zeit. Und wenn der Router dann mitten in einer Konversation das Modell wechselt, werden die Ausgaben inkonsistent. Das fällt auf.
Und dann die schiere Komplexität. Ständig kommen neue Modellversionen raus und der Router muss neu kalibriert werden, um zwischen denen die richtige Wahl zu treffen. Manifest sagt, das lohnt sich unter dem Strich einfach nicht.
Aus der Hacker-News-Diskussion gibt es übrigens noch ein schönes Detail. Ein Nutzer hat einen Satz aus dem Manifest-Beitrag als sprachlich holprig herausgegriffen und genau das als Beleg gewertet, dass ein Mensch den Text zumindest mitverfasst oder lektoriert hat.
Wir leben wirklich in kuriosen Zeiten. Holprige Sprache ist jetzt der Echtheitsbeweis.
Von einem Unternehmen, das etwas eingestellt hat, zu einem, das etwas sehr Ernstes aufklären musste. Tailscale hat eine detaillierte Analyse eines Sicherheitsvorfalls veröffentlicht.
Der Vorfall selbst. Ein Angreifer ist über kompromittierte Zugangsdaten aus der Hugging Face-Plattform in die interne Infrastruktur von Tailscale eingedrungen. Und Tailscale betont gleich vorweg: Es wurde keine Schwachstelle in Tailscale selbst ausgenutzt.
Keine Produktlücke also. Trotzdem sieht das Unternehmen den Einbruch als eigene Verantwortung, eben weil es sich als Sicherheitswerkzeug versteht. Das ist bemerkenswert.
Die Reaktion war schnell. Interne Systeme wurden sofort nach Bekanntwerden isoliert, alle Sitzungsschlüssel rotiert und kompromittierte Nodes gelöscht. Der Zugriff erfolgte ausschließlich über gestohlene Anmeldedaten.
Der Angreifer bewegte sich dann innerhalb des Tailscale-Netzwerks, testete Verbindungen und exfiltrierte einzelne Sitzungstokens. Aber die Untersuchung ergab keinen Zugriff auf Kundendaten oder die Produktionsumgebung des Tailscale-Dienstes.
Was diesen Vorfall von anderen unterscheidet, ist die öffentliche Reaktion. Tailscales transparente Kommunikation wurde durchweg gelobt. Das Unternehmen hat den kompletten Untersuchungsbericht offengelegt und das hat eine Diskussion über Unternehmensverantwortung bei Sicherheitsvorfällen ausgelöst.
Zum Abschluss noch ein Blick auf die Modellentwicklung selbst. Moonshot hat sein KIMI-Modell mit einem Cluster von 2.0.000 NVIDIA-Chips trainiert, den Alibaba bereitgestellt hat. Das Ergebnis? Ein Modell mit rund 3 Billionen Parametern nach eigenen Angaben auf dem Stand der Technik.
2.0.000 GPUs. Das klingt nach viel, ist aber im Vergleich zur Konkurrenz eher bescheiden. In der Diskussion wird darauf hingewiesen, Elon Musk hat mit Colossus 1 zwischen 1.0.000 und 2.5.000 GPUs und Colossus 2 mit über 5.000 GPUs gearbeitet und trotzdem kein wettbewerbsfähiges Modell dieser Größenordnung hingekriegt.
Ein Kommentator verweist auf ein Forbes-Interview, in dem Musk zugegeben haben soll, Modelle von OpenAI zu destillieren. Das wäre dann auch eine Erklärung.
DeepSeek hat derweil eine aktualisierte Vorschauversion von Fe Flash veröffentlicht. Die Werte aus der eigenen Testumgebung zeigen deutliche Sprünge. Terminal Bench von 56,9 auf 82,7 Punkte, Toolathlon von 51,8 auf 70,3.
Im direkten Vergleich mit GPT-5.6 Terra schneidet Flash bei Terminal Bench und Toolathlon besser ab. Terra führt dagegen bei DeepSVE und Agents Last Exam. Ein Analyst weist außerdem darauf hin, dass Flash beim Preis-pro-Aufgabe-Verhältnis das Modell Luna bereits um etwa das Doppelte unterbietet.
Effizienz scheint das neue Schlachtfeld zu sein, nicht rohe Rechenleistung.
The Examination hat eine Recherche veröffentlicht, die aufdeckt, dass Forschung zur angeblich besonderen Gefährlichkeit von Energydrinks mit Alkohol maßgeblich von Red Bull finanziert wurde.
Und diese industriefinanzierte Forschung hat dann tatsächlich die Politik beeinflusst. Die Studien, die angeblich neutral waren, stammen aus einem Topf, den Red Bull gefüttert hat.
Parallel dazu gibt es einen Lighthouse-Reports-Beitrag mit dem Titel Big Food vs. the People, der das Ganze in grundsätzlichere Kritik an der Macht großer Lebensmittelkonzerne einordnet.
In der Hacker News-Diskussion zu Red Bull nennt ein Nutzer drei getrennte Aspekte: gesundheitliche Risiken der Mischung, wie Herzrhythmusstörungen, psychologische Effekte, also gesteigertes Risikoverhalten und Altersbeschränkungen für Energydrinks. Die hält er für Minderjährige für vertretbar.
Ein anderer Teilnehmer bringt es auf den Punkt Wodka und Red Bull um 2 Uhr nachts mit Verweis auf die 6-stündige Koffeinwirkung. Das nennt er schlicht verrückt.
In der Big Food-Debatte stellt ein Kommentator fest, dass die größte Restaurantkette vieler europäischer Länder aus Amerika stamme. Ein Einwand darauf, inhabergeführte Einzellokale würden per Definition nie zur größten Kette. Das relativiert implizit, ob Größe hier ein stichhaltiges Problemmerkmal ist.
Die politische Signalwirkung liegt in der Verquickung von Industriefinanzierung, wissenschaftlicher Autorität und Regulierung.
Ein ganz anderes Thema. Die vorgeschlagene JEP 401, Value Objects als Preview, wurde mit 2.934 Commits in den Masterzweig von OpenJDK zusammengeführt.
Das schließt jahrelange Entwicklungsarbeit ab. Auf Hacker News wird der enorme Umfang des Pull-Requests hervorgehoben und als Projekt beschrieben, an dem über Jahre gearbeitet wurde.
Kommentatoren würdigen ausdrücklich die Ausdauer für solche langfristigen, tiefgreifenden Änderungen.
Gelobt wird zudem die Entscheidung für virtuelle Threads anstelle von Async Await sowie die Arbeit an Structured Concurrency.
Ein Wunsch für die Zukunft wird in der Diskussion auch laut, solch große Änderungen künftig in kleinere Pull-Requests aufzuteilen.
Die einzige Nuklearanlage Ungarns, das Kernkraftwerk Pax, musste abgeschaltet werden. Grund ist der rekordniedrige Wasserstand der Donau.
Der Betreiber kann das für die Kühlung benötigte Wasser nicht in ausreichender Menge entnehmen. Der Fluss befindet sich auf einem historischen Tiefstand.
Nutzer auf Hacker News verweisen darauf, dass ähnliche Abschaltungen derzeit in ganz Europa vorkommen, mit Vorfällen in Rumänien und Frankreich.
Ein Kommentator merkt an, dass die Debatte über Kernkraft gegenüber Erneuerbaren oft politisch motiviert ist und die geografischen und wirtschaftlichen Realitäten des Klimawandels nicht ausreichend berücksichtigt.
Arch Linux hat die Paket-Adoption im AOR deaktiviert.
Ein Nutzer, Database VIR601208 anfasst, meldete, dass die Funktion entfernt wurde, mit der sich verwaiste Pakete übernehmen ließen.
In der HN-Diskussion erklärt Delectie, die Änderung klinge vernünftig, da die einseitige Übernahme ein erhebliches Missbrauchsrisiko berge.
Ojo Ford entgegnet. Er habe die Adoption selbst genutzt, um Pakete weiterzupflegen, deren bisherige Betreuer sie bewusst aufgegeben hatten.
Kichern und Live weist darauf hin, dass es vor der Übernahme keinen Identitätsprüfungsprozess gäbe. Und Amelia Quinning betont ebenfalls die Sicherheitsprobleme der einseitigen Adoption und wurde mitten im Satz abgeschnitten. Servo, die in Rust geschriebene Browser-Engine, kämpft weiter mit der Webkompatibilität. Der Juni-Statusbericht zeigt zwar Fortschritte bei Media-Queries und Shared-Workern, aber die Realität ist, die Kompatibilität mit echten Webstandards ist noch weit von dem entfernt, was man für einen nutzbaren Browser braucht.
Genau, und deshalb findet das Projekt auch kaum Anwender. Es gibt Ansätze, Servo in GTK und Qt einzubetten, aber abgesehen von ein paar Nischenbrowsern bleibt die tatsächliche Nutzung gering.
Ein interessanter Kontrast dazu ist ein Projekt namens Elena. Das verfolgt einen komplett anderen Weg, nämlich HTML und CSS zuerst und JavaScript nur zur Anreicherung.
Die Idee, progressive Web Components, die serverseitig gerendert werden und dann im Browser interaktiv erweitert werden. Und das Spannende daran ist, dass diese Komponenten Framework unabhängig eingesetzt werden können.
Bleiben wir bei schrägen Webideen. Auf Hacker News hat jemand einen Beitrag mit dem wunderbaren Titel Let's make the worst HTMX gepostet.
Lass uns das schlechteste HTMX bauen. Das weckt natürlich Neugier. Ein Kommentator war tatsächlich überrascht, wie simpel die Umsetzung ist und meinte, er habe dadurch erst richtig verstanden, wie HTMX eigentlich funktioniert.
Ein anderer Nutzer hat das Ganze aber ziemlich kritisch auseinandergenommen. Sein Punkt, jedes interaktive Ereignis löst eine Netzwerkanfrage aus mit spürbarer Latenz und trotzdem braucht man clientseitiges JavaScript für die Verkabelung. Sein Urteil, die schlechtestmögliche technische Lösung.
Und das ist auch der Grund, warum HTMX in der Praxis häufig zusammen mit ALPINE.js verwendet wird, wie ein weiterer Kommentar anmerkt. ALPINE.js fängt dann die clientseitigen Interaktionen ab, die mit reinem HTMX zu träge wären.
Ein absolut faszinierender Blogbeitrag beschäftigt sich mit Standardreferenzmaterialien und da gibt es eine unglaubliche Zahl. Besonders zertifiziertes Wasser kostet 120.000 US-Dollar pro Gallone.
120.000 Dollar für eine Gallone Wasser. Das ist natürlich kein Trinkwasser, sondern ein Referenzstandard für Labore. In der Hacker News-Diskussion hat ein Nutzer dann gleich die NIST-Erdnussbutter ins Spiel gebracht. SRM 2387 für etwa 2,04 Dollar 40 pro Gramm zur Kalibrierung in der Lebensmittelverarbeitung. Und er ergänzte trocken eine ISO 3100 3-Tasse Tee-Passe dazu.
Das ist schon herrlich. Anderer Kommentator legte noch nach mit NIST-Referenzzigaretten 11996A und Standardreferenzfleisch NIST 1446A. Und er beschrieb den Geschmack der Zigaretten als, nach Gipskarton und Steuern schmeckend.
Gipskarton und Steuern. Das NIST stellt also tatsächlich standardisierte Zigaretten her, damit Labore auf der ganzen Welt ihre Messgeräte einheitlich kalibrieren können. Genau wie bei der Erdnussbutter oder dem Fleisch, alles Referenzmaterialien, damit Ergebnisse vergleichbar bleiben.
Zum Schluss noch ein Blick auf Go. Es gibt einen neuen Vorschlag, unter Containers generische Collection-Typen einzuführen.
Dazu gab es auf Hacker News einen sehr prägnanten Kommentar von Truppo. Er meinte, Go entdecke Guy Steels Vortrag Growing a Language quasi aus ersten Prinzipien neu, nur eben viel, viel langsamer.
Steels Vortrag von 1998 ist so etwas wie eine Legende in der Programmiersprachenszene. Die Idee, eine Sprache sollte mit ihren Nutzern wachsen können und Truppo sieht Go genau diesen Weg gehen, nur in Zeitlupe.
Ein anderer Kommentator, P. Stuart, hat das Positive eingeordnet. Er sagte, Go sei keine perfekte Sprache. Und es habe schmerzhafte Punkte gegeben. Aber genau diese Art von Arbeit mache die Sprache mächtiger. Und sein Fazit, gut genug, reiche oft einfach aus.
Beim Electromagnetic Field Camp 2026 in Großbritannien wurde ein ungewöhnliches Verfahren vorgestellt, das ein Smartphone in eine Art Flachbettscanner für das Schienennetz verwandelt.
Die Idee, man filmt einfach seitlich aus dem Zugfenster und die Software macht den Rest.
Genau. Das Verfahren nutzt videobasierte Zeilenextraktion. Stell dir vor, jedes Einzelbild liefert eine senkrechte Pixelspalte und die werden aneinandergereiht, wie bei einem klassischen Flachbettscanner, nur dass hier der Zug die Bewegung übernimmt.
Also statt dass der Scankopf über das Dokument fährt, fährt das Dokument bzw. die Landschaft am Scankopf vorbei.
So kann man es sehen. Die Korrelation von Bild zu Bild rekonstruiert die Bewegung und daraus entsteht dann ein langes, durchgehendes Streifenbild der Strecke.
Das klingt fast zu einfach. Wo liegt der Haken?
Der limitierende Faktor ist die Bildrate. Bei hoher Geschwindigkeit, ich rede von schnellen ICE-Fahrten, bekommst du pro Meter weniger Pixelspalten. Das Bild wird sozusagen gestaucht oder verliert an Auflösung.
Trotzdem eine clevere Zweckentfremdung der Technik, die man ohnehin in der Tasche hat.
Absolut. Und es zeigt, wie zugänglich solche Bildverarbeitungsideen heute sind.
Bleiben wir bei ungewöhnlichen Benutzeroberflächen. Da gibt es ein neues Projekt, das sich Marble OS nennt.
Eine GUI für KI-Agenten. Die Macher Akilan und Miguel sagen, was der Macintosh 1984 für die Kommandozeile war, soll Marble OS für KI-Agenten werden.
Sie argumentieren, dass KI-Interaktion heute noch auf dem Stand des Terminal-Befehlsstadiums feststeckt.
Ihr Punkt ist, selbst wenn man in natürlicher Sprache mit einem Agenten redet, ähnelt der Austausch stark alten Kommandos wie Skillname, genau das Muster, das man bei Tools wie Claude Cowork sieht.
Statt sich Befehle merken zu müssen, soll Marble vorhandene KI-Fähigkeiten sichtbar machen, durch Zeigen, Ziehen und Menüs.
Die Inspiration kommt von den ganz großen Xerox PARC, dem Macintosh von 1984 und NextStep. Die Idee ist, die Möglichkeiten, die KI heute schon hat, räumlich und visuell greifbar zu machen.
Eine Demo gibt es bereits unter marbleos.com/demo.
Wer sich also selbst ein Bild machen will, wie eine grafische Oberfläche für KI-Agenten aussehen könnte, wird dort fündig. Das war unsere Tour durch die Tech News dieser Woche. Von der Frage, ob KI wirklich aus den richtigen Gründen schlussfolgert über Manifest, das seinen eigenen LLM-Router nach 3 Monaten Evaluierung wieder eingestellt hat, Tailscales detaillierte Analyse eines Sicherheitsvorfalls und Moonshot, das sein Kimi-Modell mit 2.0.0.0 von Alibaba bereitgestellten Nvidia-Chips trainierte.
Dazu die Recherche von The Examination, die zeigt, dass die Energy-Drink-Forschung mit Millionengeldern der Industrie finanziert wurde, die Zusammenführung von JEP 401 zu Value Objects in den OpenJDK Masterzweig und Ungarns einziges Kernkraftwerk PEX, das wegen des rekordniedrigen Donaustands heruntergefahren werden musste.
Und natürlich die kleineren, aber nicht weniger interessanten Meldungen. Arch Linux hat die Paketadoption im AOR deaktiviert. Servo kämpft weiter mit der Webstandard-Kompatibilität. Und im Electromagnetic Field Camp wurde ein Verfahren gezeigt, bei dem ein seitlich aus dem Zugfenster filmendes Smartphone einen 3D-Render der vorbeiziehenden Landschaft erstellt.
Dazu Marble OS, das als GUI für KI-Agenten das leisten will, was der Macintosh für die Kommandozeile tat. Und für alle, die sich fragen, was besonders zertifiziertes Wasser kostet, an 120 Euro pro 500 Milliliter. Wir verabschieden uns für heute. Bis zur nächsten Folge.